Manchmal fühlen sich Gottes Wege mit seinem Volk wie ein Zerstreuen an, Verluste, Umbrüche, scheinbare Rückschläge. Die Prophezeiung Sacharjas setzt genau hier an, mitten in der Rückkehr aus dem Exil, als vieles klein, schwach und unbedeutend wirkte. Doch Gott öffnet seinem Propheten die Augen und lässt ihn einen Mann mit einer Meschnur, eine feurige Mauer und die Wiederkehr seiner Herrlichkeit sehen. Hinter der sichtbaren Unsicherheit steht eine verborgene Wirklichkeit, Christus selbst misst, schützt und sammelt sein Volk, um es in seine unbegrenzte Herrlichkeit hineinzustellen. Christus misst sein Volk für Gottes unbegrenztes Reich. Vor Sacharja steht ein Mann mit einer Meschnur in der Hand. So heißt es, und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, ein Mann, in seiner Hand eine Meschnur. Wen der Prophet hier sieht, ist mehr als ein namenloser Engel. Es ist der, der schon in 1. Mose als Schöpfer, in den Evangelien als der Menschensohn und in der Offenbarung als Herr der Geschichte erscheint, Christus selbst, der als Engel Jehova spricht und zugleich als Mensch handelt. Dass er misst, bedeutet nicht bloß, dass er prüft, ob Jerusalem den Normen genügt. Im biblischen Bild gehört Messen immer mit Besitznahme zusammen, wer ein Feld vermisst, bereitet die Übernahme vor, wer Stoff abmisst, bestimmt, was er sich aneignet. So zeigt sich hier, der Herr nimmt eine Stadt zurück, die in der Gefangenschaft preisgegeben schien. Er geht nicht auf Distanz, sondern beugt sich herab, um Länge und Breite seines Volkes neu zu bestimmen. Die Meschnur steht für ein Messen mit dem Ziel, etwas in Besitz zu nehmen. Wenn wir zum Beispiel ein Grundstück oder Stoff kaufen, messen wir vielleicht zuerst Länge und Breite. Nachdem wir das Grundstück oder den Stoff gemessen haben, schreiten wir dann dazu, es in Besitz zu nehmen. Entscheidend ist, wer da misst. Es ist nicht ein strenger Fremdprüfer, sondern der, der sowohl die göttliche als auch die menschliche Natur unterscheidbar besitzt, der das Herz Gottes und die Lage der Menschen kennt. Wenn Christus sein Volk misst, legt er den wirklichen Zustand offen, auch Brüche, Schäden, verborgene Ruinen, aber immer in der Haltung des Eigentümers, der beansprucht, was ihm gehört. Die Erniedrigung der Gefangenschaft war real, aber sie ist nicht das letzte Maß. Das wahre Maß liegt in seiner Hand. So heißt es im nächsten Vers, und ich sagte, wohin gehst du? Und er sprach zu mir, Jerusalem zu messen, um zu sehen, wie groß seine Breite und wie groß seine Länge ist. Die Frage ist nicht, welche Größe Menschen der Stadt zutrauen, sondern welche Größe Christus ihr zuspricht. Überraschend ist das Ergebnis, der Bote, der dem jungen Sacharja entgegeneilt, ruft, eine offene Stadt wird Jerusalem bleiben wegen der Menge an Menschen und Vieh in seiner Mitte. Gemessen wird, und doch bleibt die Stadt ohne Mauern. Das passt nicht zu menschlicher Logik, die Grenzen zieht, Tore schließt, das eigene schützt und das Fremde draußen hält. Gott zeigt eine andere Wirklichkeit, was er sich aneignet, ist nicht zur Einengung, sondern zur Ausweitung bestimmt. Seine Stadt ist so angelegt, dass sie die Menge nicht vertreibt, sondern aufnimmt. Die Sicherung des Heiligen erfolgt nicht durch Mauern, sondern durch seine eigene Gegenwart. So wird im Kleinen deutlich, was im großen Bogen der Schrift sichtbar wird, Gottes Reich ist so weit wie er selbst. Es lässt sich nicht einfächen in unsere Vorstellungen, Traditionen oder Strukturen. Messen heißt in diesem Licht auch, Christus legt das wahre Maß an unsere Begrenztheit. Wir neigen dazu, unsere Situation an sichtbaren Zahlen, Ressourcen und Erfolgen zu messen. Er dagegen misst nach Gottes Weite. Vor ihm zählt nicht zuerst, wie beeindruckend eine Gemeinde, ein Werk oder ein persönliches Leben erscheint, sondern ob es sich für seine Fülle öffnen lässt. Wenn Jerusalem ohne Mauern bleibt, bedeutet das nicht Chaos, sondern Raum, Raum für Menschen, Raum für Leben, Raum für Gottes Wirken. Das kann uns beschämen, weil es unsere engen Maßstäbe entlarvt, aber zugleich tröstet es, weil unser kleines, beschädigtes Jerusalem nicht an der Gefangenschaft hängen bleibt. In seiner Hand werden verschobene Grenzen neu gezogen, und vieles, was wir als endgültige Beschneidung wahrnehmen, entpuppt sich als Vorbereitung für eine größere Weite. Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, ein Mann, in seiner Hand eine Meschnur. Und ich sagte, wohin gehst du? Und er sprach zu mir, Jerusalem zu messen, um zu sehen, wie groß seine Breite und wie groß seine Länge ist. Die Vision des messenden Christus lädt dazu ein, das eigene Bild von Größe und Begrenzung zu hinterfragen. Vieles, was als Verlust, Reduktion oder Gefangenschaft erlebt wird, ist in seiner Hand Teil eines genaueren Zuschnitts. Er nimmt uns nicht, um uns zu verkleinern, sondern um uns in die Weite seines Reiches hineinzustellen. Trost wächst dort, wo wir nicht mehr unsere eigenen Maßstäbe absolut setzen, sondern zulassen, dass er unser Jerusalem neu vermisst, mit einem Blick, der Fehler sieht, aber nicht verwirft, und der gerade in der Schwachheit Raum für Gottes unbegrenzte Herrschaft eröffnet. Der Herr selbst ist feuriger Schutzwall und Herrlichkeit in der Mitte. Auf die Vision des Messens folgt eine Verheißung, die den innersten Kern der Stadt betrifft, und ich selbst werde ihm ringsherum eine feurige Mauer sein, spricht der Herr, und ich werde zur Herrlichkeit in seiner Mitte sein. Das Bild verbindet zwei Bewegungen, Außenfeuer, Innenherrlichkeit. Die Stadtmauer ist nicht aus Stein, nicht das Ergebnis menschlicher Baukunst, sondern der Herr selbst, der sie umgibt. Feuer steht in der Schrift oft für reinigende, schützende und verzehrende Gegenwart, es hält fern, was zerstören will, und verbrennt, was sich gegen Gott erhebt. Zugleich ist er die Herrlichkeit im Innern, nicht ein abstraktes Licht, sondern die dichte, gewichtige Gegenwart Gottes, die sichtbar, spürbar, erfahrbar wird. Ich selbst werde für sie eine feurige Mauer ringsum sein, spricht Jehova, und ich werde die Herrlichkeit in ihrer Mitte sein. Hier sehen wir, dass die Mauer der Stadt Jerusalem und die Herrlichkeit in ihrer Mitte Jehova selbst sind. Das zeigt, dass Jehova der Schutz Jerusalems an ihrem Rand und ihre Herrlichkeit in ihrem Zentrum sein wird. Dieses Doppelbild ist wie ein Kommentar zum neuen Jerusalem. Dort heißt es, und die Stadt braucht weder die Sonne noch den Mond, damit sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet, und ihre Lampe ist das Lamm. Zuletzt ist Christus selbst das Licht, das von innen her alles erfüllt, und die Herrlichkeit Gottes ist der eigentliche Schutzraum seines Volkes. Wenn Sacharja von einer feurigen Mauer spricht, sieht er im Voraus etwas von dieser Wirklichkeit, der dreieine Gott umgibt sein Volk und wohnt zugleich in seiner Mitte. Sicherheit und Fülle kommen aus derselben Quelle, nicht aus getrennten Systemen, nicht aus menschlicher Macht nach außen und religiöser Atmosphäre nach innen, sondern aus der Gegenwart dessen, der rundum und zugleich mitten unter ihnen ist. Übertragen auf die Gemeinde und auf das persönliche Leben zerbricht diese Vision manche heimliche Voraussetzung. Wir meinen leicht, wir müssten unsere Mauern selber bauen, Strategien entwickeln, Schutzmechanismen verstärken, Grenzen markieren. Oder wir konzentrieren uns einseitig auf das Innere, auf Erfahrungen, Gefühle, geistliche Intensität und setzen darauf, dass dies uns trägt. Sacharja hält beides in einer anderen Ordnung zusammen. Es gibt Schutz, aber er ist Person. Es gibt Herrlichkeit, aber sie ist nicht unsere Ausstrahlung, sondern sein Aufscheinen. Ein Leben, das sich von Christus umgeben und durch ihn erfüllen lässt, ist nicht unverwundbar im äußerlichen Sinn, aber es steht unter einem anderen Vorzeichen, was an es herantritt, muss an diesem feurigen Rand vorbei, was in ihm leuchten soll, wird von seiner Herrlichkeit getragen. Gerade in Zeiten, in denen Mauern sichtbar brüchig sind, kirchliche Strukturen, vertraute Sicherheiten, eigene Kräfte, gewinnt diese Zusage besonderes Gewicht. Die Schwäche der Mauern bedeutet nicht, dass Gott fern ist, oft tritt gerade dann neu hervor, dass er selbst der Schutzwall ist. Die Herrlichkeit in der Mitte ist nicht daran gebunden, wie geordnet, stark oder eindrucksvoll alles nach außen wirkt. Sie kann mitten in der Unvollkommenheit aufgehen, wenn Christus Raum erhält, die Mitte zu sein. So entsteht eine stille Gelassenheit, es muss nicht alles perfekt befestigt sein, damit Gottes Gegenwart trägt. Entscheidend ist, dass er nicht an den Rand gedrängt wird, sondern die Stadt, die Gemeinde, das Herz von innen her füllt. Und ich selbst werde ihm ringsherum eine feurige Mauer sein, spricht der Herr, und ich werde zur Herrlichkeit in seiner Mitte sein. Und die Stadt braucht weder die Sonne noch den Mond, damit sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet, und ihre Lampe ist das Lamm. Die Zusage, dass der Herr feuriger Schutzwall und Herrlichkeit in der Mitte ist, lädt ein, die eigene Sicherheit nicht mehr primär in menschlichen Mauern, Konzepten und Sicherungssystemen zu suchen. Wo Christus selbst zur Umfriedung und Mitte wird, verändern sich die Maßstäbe, Gefährdungen werden realistisch gesehen, aber nicht absolut gesetzt, und innere Leere bleibt nicht das letzte Wort. In der Ausrichtung auf ihn wächst ein stiller, belastbarer Mut, getragen von der Erfahrung, dass Gottes Gegenwart zugleich bewahrt und erfüllt. Der dreieine Gott sendet und sammelt, Trost in Zerstreuung und Rückkehr. Nachdem Jerusalem vermessen und der feurige Schutzwall verheißen ist, wendet sich das Wort an die, die noch fern sind. Es heißt, wehe! Wehe! Flieht aus dem Land des Nordens, spricht der Herr. Denn nach den vier Winden des Himmels habe ich euch ausgebreitet, spricht der Herr. Auffällig ist die Formulierung, nicht nur Zerstreuung, sondern Ausbreitung nach den vier Winden. Das Exil bleibt Gericht, aber im Licht Gottes ist es zugleich Bewegung, Streuung seines Volkes in die Welt hinein. Ähnlich berichtet die Apostelgeschichte, die nun zerstreut waren durch die Drangsal, die wegen Stephanus entstanden war, zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochien. Verfolgung ist bitter, und doch wird sie zum Mittel, durch das Zeugnis Christi neue Räume erreicht. Wir könnten meinen, dass Gott das Volk Israel zerstreut hat, als es in die Gefangenschaft geführt wurde. Dieser Vers sagt jedoch nicht, dass Gott es zerstreute, sondern dass er es ausbreitete. Das ist vergleichbar mit der Ausbreitung der Gläubigen in Apostelgeschichte 8. Tausende von Gläubigen waren in Jerusalem, doch Gott war nicht zufrieden. Es kam zu einer Verfolgung, durch die sie zerstreut wurden. Diese Verfolgung war an sich nicht gut, brachte aber eine herrliche Ausbreitung hervor. Zugleich erklingt ein Ruf zur Rückkehr, wehe! Zion, rette dich, die du wohnst bei der Tochter Babels. Gott will sein Volk nicht in der Fremde festhalten, als hätte sich sein Herz an die Zerstreuung gewöhnt. Er ruft heraus aus dem Land des Nordens, aus der Umgebung Babylons, hinein in das heilige Land, das er neu als Erbteil besitzen will. Dasselbe Volk, das er ausbreitet, ruft er nun zu sich zurück. In dieser Spannung aus Sendung und Sammlung leuchtet etwas vom Herzen des dreieinen Gottes auf, er verliert die Seinen nie aus den Augen, weder in der Weite der Welt noch in der Enge der Gefangenschaft. Selbst in der Ferne sind sie ihm so kostbar, dass über denen, die sie antasten, ein ernstes Wort steht, denn so spricht der Herr der Herrscharen, wer euch antastet, tastet seine Augapfel an. Im Zentrum dieses Handelns steht eine geheimnisvolle Sendung, ja siehe, ich werde meine Hand über sie schwingen, und sie sollen ihren Knechten zur Beute werden. Und ihr werdet erkennen, dass der Herr der Herrscharen mich gesandt hat. Einer spricht als der Gesandte des Herrn und nennt doch als Absender den Herrn der Herrscharen. Der Sendende ist Jehova, der Gesandte ist Jehova, hier schimmert durch, was im Neuen Testament klar offenbart wird. Der Vater sendet den Sohn, beide sind wahrer Gott und handeln gemeinsam. Die Sammlung Zions ist nicht ein anonymer geschichtlicher Prozess, sondern ein Werk des dreieinen Gottes, der sich selbst in die Geschichte hineingibt, um sein Volk zu retten und zu sammeln. In der Sendung des Sohnes wird sichtbar, wie weit Gott geht, um die Seinen aus Babylon herauszuführen und ihnen einen neuen Anfang in seiner Gegenwart zu schenken. Das Ziel dieser Sendung und Sammlung reicht über Israel hinaus, und an jenem Tag werden viele Nationen sich dem Herrn anschließen. So werden sie mein Volk sein. Und ich werde in deiner Mitte wohnen, und du wirst erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich zu dir gesandt hat. Was mit der Rückkehr aus dem Exil beginnt, mündet in eine viel größere Bewegung, Menschen aus vielen Nationen gehören zu Gottes Volk, der Herr wohnt in ihrer Mitte, Juda ist neu sein Erbteil. Die Zerstreuung, die Ausbreitung nach den vier Winden, die Rückkehr nach Zion, all das steht unter dem Ziel, dass Gottes Gegenwart inmitten eines vielgestaltigen Volkes wohnt. Wenn am Ende des Abschnitts gesagt wird, alles Fleisch sei still vor dem Herrn, denn er ist aufgestanden aus seiner heiligen Wohnung, dann wird deutlich, vor diesem Handeln verstummen alle lauten Deutungen der Geschichte. Der sendet und sammelt, tritt selbst hervor. Wehe! Wehe! Flieht aus dem Land des Nordens, spricht der Herr. Denn nach den vier Winden des Himmels habe ich euch ausgebreitet, spricht der Herr. Die nun zerstreut waren durch die Drangsal, die wegen Stephanus entstanden war, zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochien und redeten zu niemand das Wort als allein zu Juden. Die Botschaft von Zerstreuung und Sammlung macht Mut, die eigene Biografie und die Geschichte der Gemeinde nicht nur unter dem Vorzeichen von Verlust und Bruch zu lesen. Unter der Oberfläche der Ereignisse wirkt der dreieine Gott, der ausbreitet, wo wir nur verteilt sehen, und der zurückruft, wo wir uns eingerichtet haben. In diesem Licht müssen weder die Erfahrungen der Ferne noch die Mühen der Rückkehr das letzte Wort behalten. Hoffnung wächst dort, wo wir unsere Wege im Zusammenhang seines Handelns betrachten und darauf vertrauen, dass er alles auf die eine Bewegung hinordnet, dass er mitten unter seinem Volk wohnt. Herr Jesus Christus, du bist der, der dein Volk misst, schützt und sammelt, und deine Herrschaft ist so grenzenlos wie du selbst. Danke, dass du deine Gemeinde nicht an ihrer sichtbaren Schwachheit misst, sondern an deinem eigenen Maßstab der Gnade und Treue. Lass uns deine Gegenwart als feurige Mauer um uns und als Herrlichkeit in unserer Mitte neu wahrnehmen, besonders dort, wo wir uns bedroht, zerstreut oder klein fühlen. Vater, wir beten, dass dein dreieiniges Wirken in unserer Zeit sichtbar wird, sende deinen Sohn in der Kraft des Geistes immer neu zu uns, tröste die Zurückkehrenden, stärke die Ermüdeten und bringe deine zerstreuten Kinder an dein Herz zurück. Wo unser eigenes Reden laut und unruhig ist, schaffe in uns ein stilles Herz, das deiner Stimme Raum gibt und deine Herrlichkeit erwartet. Lass dein Reich, ohne Mauern und doch vollkommen geschützt, durch unsere Gemeinden hindurch scheinen, damit viele Menschen erkennen, wie kostbar sie in deinen Augen sind. Dir sei die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus für alle Generationen. Amen.